Zeit für Politik. Der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
Schülerinnen und Schüler sind verschieden. Dieser Satz ist seit langem eine Grundlage der pädagogischen Arbeit. Mittlerweile gilt er mehr denn je. Denn zur grundsätzlichen Individualität in Begabung und Charakter kommen vielfältige Einflüsse aus den neuen Medien, eigene Migrationsgeschichten und Diskriminierungserfahrungen. Aktuelle politische Konflikte werden aus unterschiedlicher Quellenlage teils hart auf den Pausenhöfen ausgefochten. Und auch außerhalb der Schule werden Diskussionen über die vielfältige Zusammensetzung der Schülerschaft mit diskriminierenden Untertönen laut. Persönliche Betroffenheit und Emotionalität der Schülerinnen und Schüler tragen deshalb aktuelle Ereignisse und Diskurse auch in die Klassenzimmer und diese werden dann im Unterricht zum Thema. Aber wie viel darf oder soll im Klassenzimmer, im Unterricht angesprochen werden? Wie viel politische Diskussion gehört denn in die Stunde? Und vor allem, wie gehe ich als Lehrkraft damit um? Diese Vielfalt in den Klassenzimmern und ihre Auswirkungen wollen wir in zwei Teilen besprechen. Beginnen wollen wir heute mit Professor Dr. Karim Fereduni von der Ruhr-Universität Bochum. Er kennt das Leben mit vielfältigen Identitäten im Klassenzimmer, als Schüler, als Lehrer und heute als Rassismus- und Schulforscher. Neben der Lehrkräfteausbildung berät Fereduni mehrere Bundesministerien zur Muslimfeindlichkeit und Integration durch Bildung. Zuletzt veröffentlichte er zusammen mit Nora Pösel die Monographie »Existierst du nur oder partizipierst du schon? Demokratie- und Partizipationseinstellungen von geflüchteten und nicht geflüchteten Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationshintergrund an Berufskollegs«. Außerdem hat er 50 Handlungsempfehlungen für Lehrerinnen und Lehrer zum Thema Hamas-Terror, Gazakrieg und Nahostkonflikt verfasst. Wir freuen uns, ihn heute hier zu haben. Hallo, Herr Professor Dr. Karim Fereduni.
Dankeschön für die Einladung, ich freue mich.
Wir beginnen gleich mit einer wichtigen Frage. Nicht nur Schulen mit einer vielfältigen Schülerschaft sind oft damit konfrontiert, dass die aktuelle Weltpolitik eine Rolle im Klassenzimmer spielt, egal ob sie wollen oder nicht. Welche politischen Themen ängstigen die Schülerschaft derzeit denn besonders?
Also es gibt unterschiedliche Themen, die die Jugend derzeit beschäftigen. Das ist einmal Klimawandel, das ist einmal Migration tatsächlich. Also wir können aus den Umfragen ermitteln, warum haben so viele junge Menschen AfD gewählt, weil Migration tatsächlich sie verängstigt, ein Teil der Jugendlichen verängstigt. Dann beschäftigt die Jugendlichen auch, dass Politik vornehmlich für ältere Menschen gemacht wird. Also der Eindruck entsteht jedenfalls bei Jugendlichen, dass Politik vornehmlich von und für ältere Menschen gemacht wird. Rassismus spielt selbstverständlich eine Rolle, Antisemitismus spielt eine Rolle, globale Ereignisse, Ukraine-Krieg, Gaza, Israel, das spielt eine Rolle. Also es sind vielfältige Dinge. Ich glaube, dass die Jugend das Gefühl hat, dass die Politik, und damit will ich jetzt nicht sagen, dass das real zutrifft, aber das ist eine gefühlte Wahrheit, dass die Politik keine Lösungskompetenzen bietet. Ich glaube auch, dass viele Jugendlichen das Gefühl haben, die Koalition streitet sich häufig öffentlich, ohne nach Lösungen zu suchen. Also eine Unsicherheit nehme ich wahr bei der Jugend tatsächlich.
Welche Techniken und Ansätze würden Sie denn Lehrerinnen und Lehrern empfehlen, um politische Ängste bei Schülerinnen und Schülern zu erkennen und anzusprechen?
Die wichtigste Technik ist, Lehrkräfte müssen die Lebensrealitäten von SchülerInnen kennen. Wenn ich zum Beispiel Lehrkräftefortbildung mache und frage, wer hat von euch einen TikTok-Account oder wer ist bei Instagram unterwegs? Die meisten Lehrkräfte, die ich vor mir sitzen habe, bei Lehrkräftefortbildung, nicht bei der Ausbildung. Bei der Ausbildung ist das noch was anderes, aber bei der Lehrkräftefortbildung sind diejenigen, die schon ausgebildet sind. Die meisten haben einen Facebook-Account und das war's. Also die meisten kennen die Lebensrealität der SchülerInnen nicht. Und ich würde mir wünschen, nicht, dass die Lehrkräfte die Tänze mittanzen, die auf TikTok fabriziert werden, sondern die müssen auch die Videos kennen, zum Beispiel zum Thema Israel und Gaza, die jetzt umhergeistern, damit sie diese Videos als Anlasspunkte nehmen, um im Unterricht über diese Dinge zu sprechen. Und das haben wir auch gemacht. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, die man betreibt, sondern man muss einfach Zugänge haben zu der Lebensrealität, Zugänge haben zu der Medienrezeption von Jugendlichen. Und wir haben das beispielsweise gemacht in einem letzten Seminar von mir, das nannte sich Fake News. Fake News um Corona, Fake News um Migration, Fake News um Wahlkampf. Und wir haben unter anderem mit den Studierenden diese TikTok-Videos uns angeschaut, in den Unterricht eingeführt und geschaut, wie kann man eigentlich rassismuskritische, antisemitismuskritische Gegennarrative erzeugen. Also es ist sozusagen ein Handwerkstool, ein Instrument, was die Lehrkräfte nutzen müssten, meiner Meinung nach. Das heißt aber auch, dass sie ein Stück weit die Lebensrealität der Schüler kennen.
Und wie wäre dann der nächste Schritt, wenn diese Lebensrealität erlebt wird oder nachvollzogen werden kann, um dann ein sicheres und offenes Umfeld für politische Diskussionen im Unterricht zu fördern?
Also vielleicht drei Schritte. Erstens, mein Fach politische Bildung leidet darunter, dass dieses Fach zu häufig fachfremd unterrichtet wird. Das war auch vor dem Lehrkräftemangel so, dass mein Fach die politische Bildung eigentlich nicht so einen hohen Stellenwert genoss innerhalb der Hierarchie in der Schule. Keine Schulleitung wäre auf den Gedanken gekommen, Mathematik oder Englisch fachfremd zu unterrichten oder unterrichten zu lassen. Aber viele kommen auf den Gedanken, hier, du kannst mal Zeitung lesen oder du bist Erdkundelehrerin, unterrichte mal politische Bildung. Das ist fatal für die Qualität des politischen Unterrichts. Zweiter Punkt, Stundendeputat müssen wir uns anschauen. Ist an Schulen ausreichend Stundendeputat zur Verfügung gestellt worden von der Landesregierung? Das wird der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, der Gesetzgeber und die Landesregierungen, die ja für Schule zuständig sind, die müssen das Lehrerausbildungsgesetz verändern. Sie haben in jedem Bundesland ein Lehrerausbildungsgesetz. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise steht da nicht geschrieben, Umgang mit Antisemitismus, Rassismus, Queerfeindlichkeit, Transfeindlichkeit. Das muss aber reingeschrieben werden, damit wir BildungswissenschaftlerInnen und FachdidaktikerInnen gezwungen werden, in der ersten Phase der Lehrerinnenbildung in der Universität mit den Studierenden über solche Dinge zu sprechen. Und zwar nicht nur zu sprechen, sondern denen auch konkrete Anleitung zu bieten. Wie kann man in der 6. Klasse mit den Schülern über Transfeindlichkeit sprechen? Das würde ich mir wünschen. Ich würde mir auch wünschen, ein Zusatzzertifikat, was Universitäten anbieten, für alle Lehramtsstudierenden. Denn Demokratiebildung ist ein überfachliches Konzept. Dafür sind nicht nur Geschichts- oder Politiklehrkräfte verantwortlich, sondern alle Lehrkräfte, auch im Fach Kunst und Sport, kann man demokratische Kompetenzen anbahnen. Also ein Zusatzzertifikat, was angeboten wird von der Universität für alle Lehramtsstudierenden. Und das Zusatzzertifikat sollte sich beschäftigen mit Umgang mit Demokratiefeindlichkeit zum Beispiel. Und dann sollten alle Ungleichheitsstrukturen, Adultismus, Klassismus, Rassismus, Antisemitismus, Queerfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, sollten da eingefügt werden als Module, damit Lehrkräfte in der Lage sind, Ungleichheitsstrukturen zu erkennen.
Jetzt haben wir heute auch schon, trotz vielleicht nicht ganz idealer Ausbildungsbedingungen, sehr engagierte Lehrkräfte, die sich immer wieder fragen, wie kann ich das denn eigentlich dann thematisieren? Und da wird berichtet, dass es mittlerweile so verhärtete Meinungen gibt, dass im Unterricht keine offene Diskussion mehr gelingt. Also statt in gemeinsam sich ein Thema zu erschließen, droht dann der Unterricht so ungewollt wieder frontal zu werden. Gibt es oder sehen Sie hier Möglichkeiten, das wieder aufzubrechen?
Also wenn wir zum Beispiel über das Thema Nahostkonflikt, Hamas-Terror, Gaza-Krieg sprechen, dann habe ich ja sagen vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen in der Universität mit Lehramtsstudierenden diese 50 Handlungsempfehlungen entwickelt und auch mit der Erfahrung innerhalb von sagen, Fortbildungsveranstaltungen, die ich nach dem 7.10. gemacht habe. Was habe ich erkannt? Ich habe erkannt, dass es eine große Unsicherheit gibt von Lehrkräften und Schulleitungen, um überhaupt über das Thema zu sprechen. Was empfehle ich? Ich empfehle, über Gefühle zu sprechen, Gefühle zuzulassen. Das klingt jetzt komisch in so einem akademischen Raum oder auch im schulischen Raum, wo man immer nur über Wissensbestände spricht. Nein, aber wir müssen uns in die Lage versetzen, mit den Schülern und über Gefühlslagen zu sprechen und das auch aushalten, dass Menschen weinen beispielsweise. Das sind vielleicht neue Erfahrungen, die Lehrkräfte machen, aber Lehrkräfte sind ja nicht nur für Bildung da, sondern es geht auch häufig um Bildung. Und Bildung können sie nur sozusagen herstellen, indem sie auch über ihre eigenen Gefühlslagen sprechen, auch über Überforderungslagen sprechen. Und mein Tipp ist, wir können den Nahostkonflikt nicht lösen. Daran sind schon in den letzten 80 Jahren klügere Menschen gescheitert, das zu lösen. Was wir aber machen können, ist, wir können mit unseren SchülerInnen darüber nachdenken, in dialogischen Formaten. Was ist dafür notwendig, dass niemand mehr Angst haben muss, in die Schule zu kommen? Was für Regeln brauchen wir als Klasse? Was für Regeln brauchen wir als Schule, damit weder jüdische SchülerInnen noch muslimische SchülerInnen als StellvertreterInnen wahrgenommen werden. Damit niemand Angst haben muss, in die Schule zu kommen. Darum geht's. Und ich glaube, dann kann man sozusagen vertrauensbildende Maßnahmen durchführen, Spiele durchführen, die auf Vertrauensbildung angelegt sind und aushalten, wenn Menschen unterschiedliche Positionen haben, die aber mit den universellen Menschenrechten zu vereinbar sind. Und Lehrkräfte sollten auch, und das klingt jetzt ein bisschen blöd aus dem Mund eines ehemaligen Lehrers, der jetzt Politiklehrkräfte ausbildet, machen Sie Ihr persönliches Glück nicht vom Lernerfolg Ihrer SchülerInnen abhängig. Wir müssen anerkennen, dass 20% unserer Gesellschaft sich weiterhin rassistisch, antisemitisch, sexistisch, queerfeindlich äußern. Das heißt aber nicht, dass man dann nicht mehr Unterricht machen sollte, um demokratische Werte zu sagen, propagieren und demokratische Werte zu entwickeln und auch den SchülerInnen vorzuleben, sondern wir müssen uns wirklich ehrlich machen, ein Stück weit in der Diskussion, dass wir mit Bildungsangeboten einige unserer Schüler gar nicht erreichen können. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Und da sind wir wieder bei einem anderen Punkt. Ich glaube, das deutsche Schulwesen, so wie das jetzt aktuell angelegt ist, ist weder für Lehrkräfte noch für SchülerInnen gut. Warum? Weil wir keine Zeit haben. Lehrkräfte haben keine Zeit. Viele Lehrkräfte haben mir gesagt, ich habe gar keine Zeit, weil ich alle sechs Wochen eine Klassenarbeit schreiben muss. Ich habe keine Zeit, über aktuelle Konflikte zu sprechen. Und das ist das Problem. Wir brauchen mehr Zeit. Wir brauchen eine Entschlackung des Unterrichts, des Curriculums, damit mehr Zeit für Bindung bleibt. Und Lehrkräfte dürfen auch nicht alleine gelassen werden. Schulsozialarbeit, Schulpsychologie, außerschulische, politisch bildende PartnerInnen müssen an Bord geholt werden. Warum können die nicht an Bord geholt werden? Weil Lehrkräfte in einem sehr, sehr engen Korsett gefangen sind. Sie müssen sehr viel unterrichten und mit sehr vielen Schülern Unterricht machen. Ich musste beispielsweise in der Unter- und Mittelstufe 32 Schülerinnen schulen. Sie können nicht 32 Schülerinnen in 45 Minuten individuell fördern. Das können sie gar nicht. Wir sind da angewiesen auf den Gesetzgeber, der die Rahmenbedingungen des deutschen Schulwesens verbessern muss.
Das schließt direkt an eine andere Frage. Was sollte man denn tun? Und das haben Sie fast schon beantwortet. Wenn man merkt, dass die Schülerinnen und Schüler zwar den Stoff lernen, weil sie wissen, dass der abgefragt wird, aber für sich persönlich das vermittelte Wissen über beispielsweise den Ostkonflikt und andere Themen nicht für sich annehmen. Also gibt es da eventuell doch noch Methoden, dieses Auseinanderdriften von Unterrichtsinhalten und persönlichen Einstellungen abgeschwächt werden kann?
Also Lernen ist ja kein linearer Prozess. Nur weil ich heute was mit Ihnen mache oder Sie was mit mir, heißt das nicht, dass ich das morgen abrufen kann, sondern das ist ein zirkulärer Prozess. Manche Lernprozesse entwickeln ihre volle Kraft erst in 2 Jahren. Manchmal kriege ich Mails von LehrerInnen, Schulleitungen, die ich fortgebildet habe zum Thema Rassismus und Antisemitismus. Die haben sich komplett daneben benommen. Ja, 2 Tage komplett daneben, Referendum, sie haben keine Ahnung, es gibt keinen Rassismus. Die Studien, die sie präsentieren, sind total blöd. Und so 2 Tage lehnen sich komplett daneben. Dann vergeht so eine Zeit, 2-3 Jahre. Und es gibt wirklich paar dieser Lehrkräfte, die sich nach 2-3 Jahren bei mir gemeldet haben und gesagt haben, damals war ich noch nicht so weit, das aufzunehmen, was sie uns gesagt haben. Jetzt verstehe ich das, weil ich hatte so eine Situation und da kommt zum Beispiel. Also, da bin ich den Leuten nicht böse. Manchmal ist es auch so, dass manche Leute, die sich daneben benehmen, gar nicht dazu lernen. Also deswegen dieses Bewusstsein zu haben, ich kann nicht alle erreichen, das entlastet vielleicht Lehrkräfte, weil Lehrkräfte in vielen unterschiedlichen Situationen Druck empfinden, zu performen und häufig auch alleine gelassen werden. Das würde ich den Lehrkräften raten, also vielleicht ein Stück weit auch Möglichkeit zu nutzen, der emotionalen Mitnahme. Nicht nur der geistigen, der kognitiven Mitnahme, emotional mitnehmen. Was ist dafür notwendig? Gedenkstättenfahrten. Gedenkstättenfahrten werden durchgeführt von wenigen SchülerInnen, also mehr sozusagen sollten daran partizipieren und die müssen auch besser vor- und nachbereitet werden. Häufig haben Lehrkräfte aber keine Zeit, die vorzubereiten oder mit den Schülern über ihre Gefühle zu sprechen danach. Und das sollte unbedingt praktiziert werden. Gedenkstättenfahrten an zum Beispiel Schauplätze 33 bis 45, also Auschwitz beispielsweise, aber auch Gedenkstättenfahrten Hanau, Solingen, Halle, was ist da passiert? NSU-Terror. Da gibt es Initiativen, die solche Führungen noch anbieten für SchülerInnen. Auch das sozusagen sich vornehmen. Einfach die Emotionalität nicht außer Acht lassen, sondern diese zu berücksichtigen.
Wie könnte denn diese Emotionalität in einer politischen Diskussion im Klassenzimmer besonders gut oder schlecht sich widerspiegeln? Gibt es da Beispiele?
Also besonders schlecht ist es, wenn man sagt, darüber wollen wir jetzt nicht reden, indem man Tabus sozusagen ausgibt und Tabuzonen. Sehr viele Schüler erleben den schulischen Raum als einzigen Ort ihres Lebens, in dem sie mit unterschiedlichen Meinungen konfrontiert werden. Es kann sein, dass die Peer Group eine einhellige Meinung besitzt über einen bestimmten politischen Sachverhalt. Es kann sein, dass der Haushalt eine eindeutige Meinung entwickelt über einen politischen Sachverhalt. Und die Schule kann dazu führen, sich auszutauschen. Deswegen würde ich dialogische Formate wählen, indem man ohne Notendruck, ohne Klausurabfrage miteinander darüber spricht, wie wollen wir eigentlich in Zukunft miteinander leben. Darum geht's tatsächlich. Also auch solche Initiativen wie Schule ohne Rassismus, ich habe nichts dagegen. Schule ohne Rassismus ist wunderbar. Wenn Schulen wirklich am Ball bleiben, passiert da sehr, sehr viel. Aber nur zu sagen, wir sind Schule ohne Rassismus, deswegen gibt's das bei uns nicht. Das machen auch einige Schulen, das habe ich von Lehrkräften gehört, die sozusagen an solchen Schulen arbeiten und trotzdem Rassismus wahrnehmen. Die sagen dann, wir haben so eine Plakette und viele der Lehrkräfte sagen, wir sind Schule ohne Rassismus, deswegen gibt's das bei uns nicht. Deswegen gibt's Antisemitismus und Rassismus. Und dann ruhen sie sich auf Dinge aus. Also faktisch gibt's trotzdem Rassismus und Antisemitismus. Deswegen einfach die Realität wahrnehmen, die SchülerInnen ernst nehmen. Und vielleicht noch eine Möglichkeit, Handlungsorientierung von SchülerInnen stärken. Wie können wir das leisten? Eigentlich sehr schwierig, aber wir sind ja darauf angewiesen, sozusagen Lösungsmöglichkeiten zu finden. Lassen Sie eine Petition schreiben von den SchülerInnen zu einem Thema, was Ihnen wichtig ist, und reichen Sie die Petition ein. Zum Beispiel Klassenrat könnte dazugehören, SV könnte dazugehören. Auswahl von Themen mit den SchülerInnen besprechen. Das geht aber nur zu einem gewissen Grad, weil in der Oberstufe können sie dann nicht mehr fragen, was wünscht ihr euch, sondern in der Oberstufe müssen sie auf Zentralabitur vorbereiten. Da müssen sie den Stoff durchpauken. Haben sie wenig Zeit, über Aktualität zu reden. Und deswegen, diese ganzen Sachen, über die wir gerade gesprochen haben, das sind Domino-Bausteine. Wenn sie einen entfernen, funktioniert das gesamte Spiel nicht mehr. Es gibt keine guten, schnellen Lösungsmöglichkeiten, sondern meiner Meinung nach müssen wir wirklich die Systemfrage stellen.
Die Systemfrage stellen manche Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht. Gerade bei einem Nahostkonflikt gibt es Diskussionen, wo auch die Frage ist, ist es sinnvoll, das Thema jetzt aufzugreifen oder muss man mal auch klare Grenzen setzen? Wo gibt es denn so klare Grenzen, die Lehrkräfte auch setzen müssen?
Sowohl als auch. Das Thema muss besprochen werden. Ich habe eine Situation gehabt und das hat mich ja erst dazu gebracht, darüber nachzudenken, was für Handlungsmöglichkeiten existieren können und welche Handlungsmöglichkeiten ich den Lehrkräften unterbreiten kann. Und damit will ich nicht sagen, dass diese 50 Handlungsempfehlungen besonders toll sind. Ja, ich sage nicht, dass jede dieser Handlungsempfehlungen toll ist. Aber wenn sie von 50 Handlungsempfehlungen, die ich erarbeitet habe, wenn eine dabei ist, die ein bisschen hilft, dann bin ich schon zufrieden, ja. Also es gab eine Situation, ich war mit einer Lehramtsstudierenden von mir, einer Masterstudentin, die sich im Praxissemester befindet, in einer mündlichen Prüfung. Und nach der mündlichen Prüfung hat sie mir gesagt, Herr Ferradoni, unser Schulleiter hat uns verboten, über den 7.10. zu sprechen und wir dürfen auch nicht über den Nahostkonflikt sprechen. Was soll ich machen? Da habe ich gesagt, das ist der größte Quatsch, was der Schulleiter von Ihnen verlangt. Reden Sie mit Ihren SchülerInnen darüber, weil wenn wir nicht in der Lage sind, darüber zu sprechen, dann kommt das einer Bankrotterklärung der deutschen Schule gleich. Denn TikTok und Co. schweigen ja nicht. Also, wie könnte man das machen? Und was sind sozusagen die roten Linien? Die rote Linie ist, wenn Menschen sich menschenverachtend äußern. Da muss man klare Kante zeigen. Da muss man Haltung zeigen. Darum geht's. Und Haltung entwickelt man. Haltung kann man nicht ausgeben. Haltung kann ich als Fachdidaktiker nicht ausgeben. Ich kann vielleicht Impulse setzen, aber Haltung muss man sich erwerben, Standing muss man sich erwerben, aushalten, das ist sozusagen schwierig. Was würde ich mir vorstellen, was gut laufen könnte? Also wenn wir über den Nahostkonflikt sprechen, Existenz und Berechtigung Israels darf nicht in Zweifel gezogen werden. Zweiter Punkt, Palästinenser haben das Recht auf einen eigenen Staat. Das sind sozusagen die Guidelines. Und dann darüber sprechen, wie gesagt, das können die Guidelines für globale Politik sein. Aber globale Politik hilft ihnen im Umgang mit den Schülerinnen nicht weiter. Deswegen reden sie darüber, über Ängste. Mich haben jüdische Eltern angeschrieben über Instagram, die Angst hatten, dass ihre Kinder zur Schule gehen. Die haben gesagt, ich möchte das nicht im Ruhrgebiet, weil wir haben dies und jenes erlebt, ja, Angriffe erlebt. Und die haben zeitlang haben die Distanzlernen gemacht. Also ne, wie Zeiten von Corona über Zoom Unterricht. Und auch muslimische Eltern haben mich angeschrieben. Die haben gesagt, also mein Junge wird irgendwie als Stellvertreter der Hamas bezeichnet, weil der Lehrer gesagt hat, komm mal nach vorne, erzähl mal, was denkt deine Familie über die Hamas? Oder distanzier dich von dem Terror. Also das habe ich auch als Schüler erlebt. Ich war in der Oberstufe, als der 11. September stattgefunden hat. Mein Lehrer hat mir auch gesagt, und er war ein total netter Mensch. Der hat gesagt, Karim, weißt du mehr als wir? Also sagen, was soll ich denn mehr als du, als ihr wissen? Sozusagen. Also das sind sozusagen die Stellvertreter-Dinge, die ablaufen im Unterricht. Und darüber sollte ich auch mit denen reden. Welche Ängste habt ihr darüber, davor sozusagen als Stellvertreter dann wahrgenommen zu werden? Fühlt ihr euch frei, Dinge zu sagen? Aber wie gesagt, es gibt Dinge, die mit Menschenrechten nicht vereinbar sind. Und dann sollten und dann müssen Lehrkräfte auch tatsächlich intervenieren und sagen, das ist einfach mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, mit den Menschenrechten nicht vereinbar. Aber alle Menschen haben das Recht, in Freiheit und in Würde zu leben.
Jetzt haben Sie es gerade gesagt mit den Stellvertretern, die gesehen werden. Das trifft ja nicht nur im Politikunterricht zu, dass solche Diskussionen aufkommen und solche Fragen aufkommen, sondern auch in jedem anderen Unterricht. Und nicht alle Lehrkräfte sind in Politik und Gesellschaft ausgebildet. Wie bekommt man denn als Lehrkraft selbst einen differenzierteren Blick auf aktuelle Geschehnisse und reagiert auf Sorgen und Fragen kompetent?
Alle Schulen haben pädagogische Tage zur Verfügung. Sie müssen das Rad nicht neu erfinden. Holen Sie sich Rat von Expertinnen. Laden Sie sich Menschen ein und seien Sie offen für deren Ideen. In Nordrhein-Westfalen haben wir beispielsweise Stellen, die die Landesregierung eingerichtet hat. Systemberatung Extremismusprävention heißen die. Und die Systemberatung Extremismusprävention gibt es überall in Nordrhein-Westfalen. Die kann man anrufen, die kann man anschreiben. Schulpsychologie kann man anschreiben. Und in anderen Bundesländern gibt es auch bestimmte Personen, die man anschreiben kann. Holen Sie sich Expertise von außen. Und was ich auch mir wünsche, ist kollegiale Fallberatung. Wir lernen das in der Ausbildung als Lehrkräfte. Wir wenden das aber wenig an, weil wir dann keine Zeit haben. Bleiben Sie nicht isoliert. Vernetzen Sie sich untereinander. Die Fachgruppe Geschichte und Politik kann sozusagen Vernetzungsbündnisse herstellen mit anderen Lehrkräften anderer Fächer. Kollegiale Fallberatung, schwierige Fälle beraten, schwierige Fälle diskutieren, Lösungsmöglichkeiten suchen. Aber das bleibt alles ein Stück weit graue Theorie aufgrund dieses Zeitmangels, der alles überschattet.
Ja, und welche positiven Auswirkungen können in diesem Fall dann gut moderierte politische Diskussionen auf die Entwicklung junger Menschen nehmen?
Perspektivenwechsel. Ich habe aufgrund meiner Sozialisation eine bestimmte Perspektive erlernt und die als richtig empfunden. Und die Medien bestärken mich in meiner Wahrnehmung. Und mit einer guten Moderation und mit guten, gut geführten Argumentationen kann ich meine Perspektive ein Stück weit hinterfragen. Die ultimative Wahrheit, die gibt es nicht. Ein Mosaik oder unterschiedliche Mosaike meiner persönlichen Wahrheit hinzufügen. Gefühlslagen von anderen Menschen wahrnehmen, auch sozusagen Motivationslagen, warum Menschen so handeln, wie sie handeln, ein Stück weit wahrnehmen, wenn die dann mit dem Grundgesetz vereinbar sind, ja. Also ich rede dann nicht über Standortperspektivität in Bezug auf Terrorismus. Also Terrorismus kann man nicht jetzt sagen, erklären und wahrnehmen, sondern Terrorismus muss man einfach verurteilen. Niemand darf getötet werden für seine politischen Ansichten. Niemand darf angegriffen werden, sondern wir müssen einen Raum schaffen, in dem Menschen frei sich äußern, solange das mit dem Grundgesetz vereinbar ist, ja. Also ich glaube, dieser Perspektivenwechsel, der ist wichtig für den Politikunterricht. Also der Grundsatz, das Ziel der politischen Bildung im Allgemeinen ist ja, die SchülerInnen sollten in die Lage versetzt werden, eigene politische Urteile zu fällen vor dem Hintergrund eines Meinungsaustausches Und zwar nicht nur zu ermitteln, was für sie persönlich wichtig ist, sondern auch, was für die gesamte Gesellschaft notwendig ist. Und das könnte man anbahnen.
Dann wagen wir auch einen Perspektivenwechsel, und zwar, das Schuljahr ist zu Ende. Es steht ein kommendes Schuljahr bevor. Was raten Sie Lehrkräften für den Start in dieses neue Schuljahr? Was sollten Sie beachten?
Sie sollten erstmal Urlaub machen, weil das letzte Schuljahr sehr, sehr anstrengend war. Sie sollten erholt ins neue Schuljahr gehen. Es gibt ja sozusagen Konferenzen, bevor das Schuljahr losgeht, Schulkonferenzen, LehrerInnenkonferenzen, bevor das Schuljahr losgeht. Und da würde ich mir wünschen, dass Schulleitungen proaktiv werden und die Lehrkräfte fragen, was wünscht ihr euch eigentlich für einen Zusammenhalt in unserer Schule? Und welche Dinge müssen wir vielleicht anders machen, damit der Zusammenhalt steigt? Müssen wir Menschen einladen, regelmäßiger einladen? Müssen wir kollegiale Fallberatungen regelmäßiger durchführen? Was wünscht ihr euch von uns als Schulleitung? Was können wir realisieren mit unserem Fortbildungsbudget? Welche Maßnahmen, welche Statements müssen wir als Schulleitung aussenden, damit der Zusammenhalt innerhalb unserer Schule gestärkt wird? Wie kann Elternarbeit beispielsweise anders funktionieren, als nur Eltern zu sehen beim Elternsprechtag, deren Kinder schlechte Noten bekommen? Auch da Expertinnen sich reinzuholen, also eine bestimmte Offenheit in Bezug auf Beratung, das würde ich mir wünschen.
Dann sage ich vielen Dank, Professor Dr. Ferreduni.
Ganz herzlichen Dank.
Sie hörten Teil 1 unseres Podcasts zum Thema Vielfalt im Klassenzimmer, diesmal mit Professor Dr. Karim Ferreduni. Im zweiten Teil wollen wir mehr über den Schulalltag mit Vielfalt in den Klassenzimmern auch abseits der großen Weltpolitik sprechen. Dann mit Miriam Rosenlehner, die seit 16 Jahren Mittelschullehrerin an Schulen mit internationaler Schülerschaft ist. Also schalten Sie auch dann wieder ein. Wir freuen uns.
Für mehr Informationen und Tipps besuchen Sie uns doch auf blz.bayern.de.